Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Die Europäische Union wollte im westafrikanischen Mali für Stabilität sorgen, doch ihr Rückzug aus der Region hat längst begonnen. Dafür wächst auch hier der Einfluss Moskaus, unser erstes Thema. Wir blicken auch auf den schwierigen Balanceakt der kubanischen Führung, die ihre Nähe zu Moskau nicht aufgeben will, aber den russischen Krieg gegen die Ukraine ablehnt. Blicken dann auf die innenpolitischen Probleme des US-Präsidenten, dem die in die Höhe geschossene Inflation die Zwischenwahlen verhageln könnte. Und wir schauen auf den Frust in Namibia über das Aussöhnungsabkommen mit der Bundesrepublik. Der Westen fühlt sich von Russland derzeit nicht nur durch den Angriffskrieg in der Ukraine unter Druck gesetzt. Auch in Westafrika hat Moskau das Kommando übernommen. In Mali sind russische Soldaten und Söldner auf Einladung der Regierung im Einsatz. Die EU lehnt diesen Einsatz ab und hat daher in dieser Woche entschieden, Teile ihrer Ausbildungsmission in Mali zu beenden. Bei ihren Gesprächen mit der malischen Führung sprach die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in dieser Woche auch mutmaßliche Kriegsverbrechen im nordmalischen Mura an, die auf das Konto Moskaus gehen sollen. Ende März wurden dort mehrere hundert Zivilisten getötet.
Das Verbrechen, was hier in einem Dorf begangen worden ist, da sehen wir ähnliche Muster wie das, was von Russland in der Ukraine verübt worden ist. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir als internationale Gemeinschaft, so schwierig die Situation hier in Mali ist, uns all diesen Herausforderungen in den nächsten Monaten stellen.
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Mali in dieser Woche. Wie genau der Auftrag der russischen Kräfte aussieht und wie groß der Anteil russischer Söldner ist, ist unklar. Doch die russische Präsenz in Mali ist nicht nur von der dortigen Führung ausdrücklich gewünscht, sondern wird auch in weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert. Bettina Rühl über historische Bande und die Hoffnung auf Stabilität.
Djibril Maiga ist von seinem Schreibtisch aufgestanden. Er will von der Kommode zwei Bilderrahmen im DIN A4-Format holen. Der malische Mediziner betreibt mit Kolleginnen und Kollegen eine Gemeinschaftspraxis in Bamako, der malischen Hauptstadt. In diesen Tagen treiben ihn aber vor allem seine politischen Interessen um.
Das hier ist eine Empfangsbestätigung, die mir die russische Botschaft gegeben hat. Wir hatten 8 Millionen Unterschriften gesammelt. Ich habe sie übergeben. Die Botschaft hat sie gegengezeichnet. Und das hier ist die Charta des neuen malischen Bürgers. Ich habe sie mit einer Gruppe von interessierten Bürgerinnen und Bürgern ausgearbeitet. Ich bin dabei, die Charta allen Botschaften und allen Ministerien zu übergeben. Dieses Exemplar ist für die russische Botschaft bestimmt.
Djibril Maiga ist Mitte 50. Er hat noch zu Zeiten der Sowjetunion in Russland studiert. Seitdem ist er in Mali Mitglied einer Gruppe ehemaliger Studierender Russlands. Diese Gruppe hat Russland laut Maiga schon im vergangenen Jahr gebeten, Mali zur Hilfe zu kommen. Das westafrikanische Land befindet sich seit 2012 in einer schweren politischen und Sicherheitskrise. Inzwischen sind die russischen Soldaten längst eingetroffen. Rund 1.000 sollen es sein. Darunter nach Überzeugung Frankreichs, der EU und der USA auch Söldner der berüchtigten Wagner-Gruppe, was die malische Regierung bestreitet. Es handle sich ausschließlich um russische Soldaten. Eins ist sicher, in Mali bleibt derzeit kaum etwas so, wie es war. Seit 2020 hat das Militär zweimal geputscht, zuletzt im Mai 2021. Lange war die ehemalige Kolonialmacht Frankreich der wichtigste Partner in Sicherheitsfragen. An diese Stelle ist nun Russland getreten. Djibril Maiga und viele andere empfinden den Umbruch als Aufbruch, wollen die Veränderungen mit prägen. Deshalb die Charta des neuen malischen Bürgers.
Um ein erneuertes Mali gründen zu können, müssen bestimmte Regeln befolgt werden. Beispielsweise die Regel des Zusammenlebens.
Der Arzt liest die Charta vollständig vor. Zu den Regeln, die ihm und seinen Mitstreitenden wichtig sind, gehört auch, die familiären Werte hochzuhalten. Aber ebenso der Kampf gegen unrechtmäßige Bereicherung, Korruption und Straffreiheit. Außerdem hält seine Gruppe es für wichtig, das zerrüttete Vertrauen zwischen der Regierung und der Bevölkerung wiederherzustellen. In den vergangenen Jahren demonstrierten immer wieder Tausende gegen die damals noch zivile Regierung und gegen deren wichtigsten Partner Frankreich. Denn die Bevölkerung fühlte sich von der korrupten Elite ausgebeutet. Vor allem aber die Sicherheitslage verschlechterte sich zunehmend. Ganze Dörfer wurden abgebrannt, hunderte Menschen grausam getötet. Die Armee und die Regierung waren offenbar nicht willens oder nicht in der Lage, die Bevölkerung zu schützen. Auch Frankreich nicht, das die Anti-Terror-Operation Barkhane unterhielt. Die Wut der Malierinnen und Malier stieg, bis im August 2020 die Armee erstmals putschte und dann noch einmal wenige Monate später. Die Bevölkerung steht mehrheitlich hinter dem Putsch, begrüßte auch das Ende der französischen Operation Barkhane Anfang dieses Jahres. Aber warum der Hilferuf an die Russen?
Erstens, weil die Russen schon sehr lange in Mali sind. Hier in Mali empfinden wir die Russen und die Chinesen als Teil der Familie. Sie sind es, die hier Fabriken, Schulen und Universitäten gebaut haben. Das hat kurz nach unserer Unabhängigkeit in den 60er Jahren angefangen und bis in die 80er, 90er Jahre angedauert. Die Russen haben die Grundlagen dafür gelegt, dass wir in Mali überhaupt Schulen haben.
Von Übergriffen der Armee gegen Zivilisten, von denen die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch immer wieder berichtete, wisse er nichts, sagt Djibril Maiger. Stühle rücken in der Durchfahrt zu einem Hinterhof in Bamako. Es ist gegen 15 Uhr und noch heiß. In der Durchfahrt ist es etwas kühler. Die Männer und Frauen, die nacheinander eintreffen, sind zu früh. Erst um 16 Uhr soll die Versammlung der Bewegung Yerevolo Debout sur les Remparts beginnen. Deren Präsident Adama Ben Diarra gilt als einer der derzeit einflussreichsten Aktivisten in Mali. Er ist ein scharfer Kritiker Frankreichs und Mitglied des malischen Übergangsparlaments. Die EU und die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS haben ihn mit gezielten Sanktionen belegt. Die EU wirft ihm vor, das Abhalten von freien Wahlen zu behindern. Adama Ben Diarra hat von den vielen Vorwürfen gegen die malische Armee und gegen russische Sicherheitskräfte durchaus schon gehört.
Das ist die alte Leier. Für uns sind diese Vorwürfe des Westens nicht neu. Überall da, wo der Westen nicht am Drücker ist, spricht er von Übergriffen der Armee gegen die Zivilbevölkerung. Einfach nur, weil die Russen nun unsere Partner sind und Frankreich das nicht passt. Die Vorwürfe sind aus der Luft gegriffen.
In den verschiedenen Berichten der Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch wirken die schweren Vorwürfe dagegen gut belegt. Und auch andere Organisationen berichten von etlichen Übergriffen der Sicherheitskräfte. In Mali werden derlei Berichte von vielen erstaunlich wenig ernst genommen. Das gilt auch für Boubacar Boukoum. Er ist Präsident einer noch jungen politischen Partei und Analyst am malischen Zentrum für strategische Studien.
Derlei Übergriffe werden in einem Krieg auch Kollateralschäden genannt. Man kann so etwas nicht verhindern, aber wo ist das Problem? Entscheidend ist am Ende die Bilanz. Hat eine Militäroperation mehr Positives oder mehr Negatives bewirkt? Allein darauf kommt es an.
Eine fast verstörende Reaktion auf den vielfachen Mord an Zivilisten. Natürlich repräsentiert Boubacar Boukoum nur einen Teil der Bevölkerung, aber eine völlige Außenseitermeinung vertritt er auch nicht. Es scheint, als ersehne die malische Bevölkerung derzeit vor allem eins: Stabilität. Und das womöglich um jeden Preis.
In der Hoffnung auf Stabilität für das krisengeschüttelte Mali vertrauen Regierung und Bevölkerung auf russische Unterstützung. Die Hintergründe waren das von Bettina Rühl. Oktober vor 60 Jahren stand die Welt in der Kuba-Krise am Rande eines Atomkriegs. Der russische Angriff auf die Ukraine hat diese Auseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion zurück ins öffentliche Bewusstsein gerufen. Havanna und Moskau gelten seit diesem Versuch Nikita Chruschtschows, Atomraketen im Hinterhof der USA dauerhaft zu stationieren, als enge Verbündete. Doch diese Partnerschaft hat Risse bekommen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass der Krieg gegen die Ukraine nicht im kubanischen Interesse liegt, sondern auch mit Erfahrungen aus der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Doch der Balanceakt, den die kubanische Führung nun gegenüber Russland und der Ukraine versucht, ist heikel. Lateinamerika-Korrespondentin Anne Demmer über eine historische Partnerschaft in der Krise.
Ambos mandatarios pasaron revista al excelente estado de las relaciones entre Cuba y Rusia.
Ende Januar berichtete die kubanische Parteizeitung Granma in ihrer Online-Ausgabe über ein Telefonat zwischen den beiden Staatschefs Wladimir Putin und Miguel Díaz-Canel, in dem die guten Beziehungen zwischen Russland und Kuba betont wurden und sich der kubanische Präsident für die humanitäre Hilfe bei seinem russischen Amtskollegen bedankte. Nach der russischen Invasion in die Ukraine hält sich Kuba jedoch bedeckt. Bei der Sondersitzung der UN-Generalversammlung hatte sich die sozialistische Karibikinsel bei der Abstimmung über eine nicht bindende Resolution, in der der Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt wurde, der Stimme enthalten, sagt der Kuba-Experte Bert Hoffmann vom German Institute of Global and Area Studies. Das Land sei ein strategisch-diplomatischer Partner.
Kuba ist zwar abhängig, hat aber auch gesagt, Russland verletzt dabei internationales Recht. Das ist nicht gut. Kuba ist immer für das internationale Recht, was ja gerade kleine Staaten schützt.
So die kubanische Haltung einerseits, die durchaus als Kritik zu interpretieren ist. Für die sozialistische Karibikinsel ist es ein Balanceakt. Die kubanische Führung kann nicht den US-Imperialismus und die Monroe-Doktrin kritisieren und gleichzeitig die russische Invasion unterstützen. Das Verhältnis ist komplex. Angesichts des US-Wirtschaftsembargos, unter dem das Land seit Jahrzehnten massiv leidet, spielte Russland eine wichtige Rolle.
Westliche Banken, die auch außerhalb der USA sind, können fast keine Geschäfte mit Kuba machen, weil sie dann befürchten, von den USA mit sanktioniert zu werden. Das heißt, alle möglichen finanziellen Transaktionen, Bezahlung von Handelsvereinbarungen, ist für Kuba unglaublich schwer geworden und russische Banken waren da ein wichtiger Ausweg und die sind natürlich jetzt auch von den Sanktionen betroffen. Das wird auch für Kuba schwieriger werden.
Der kubanische Politologe Rafael Hernandez betont aber auch, Russland ist heute nicht mehr unser wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner. Heute liegt China, Venezuela, Kanada, Frankreich und die Niederlande vor Russland. Allerdings war diese Botschaft von hochrangigen russischen Regierungsvertretern vor der Invasion immer wieder gestreut worden. Wenn die USA und die NATO auf ihre Aktivitäten in der Nähe Russlands bestehen, dann könnte die Regierung in Moskau Truppen und Angriffswaffen in verbündeten lateinamerikanischen Ländern stationieren, auch in Kuba.
Also bei russisch-kubanischen Beziehungen, da gibt es sofort ein Flashback quasi in den alten Kalten Krieg, wo die Sowjetunion damals ja die strategische Bündnis, das strategische Bündnis mit Havanna hatte und unterm halt in Kuba Truppen stationiert hatte und in der Raketenkrise 1962 tatsächlich auch Atomraketen auf Kuba stationierte.
Meint Bert Hoffmann. Die Kuba-Krise brachte die Welt an den Rand eines Atomkriegs, was den Höhepunkt des Kalten Krieges markierte.
Ich glaube nicht, dass diese Neuauflage des Kalten Kriegs kommen wird. Aber es ist natürlich eine Drohgebärde und das ist diese geostrategische Bedeutung von Kuba für Russland.
Die kubanische Regierung spricht sich für eine diplomatische Lösung des Konflikts aus, heißt es in einer Erklärung. Man bedauere zutiefst den Verlust von unschuldigen Menschenleben in der Ukraine. Das kubanische Volk habe in der Vergangenheit und auch heute weiterhin eine enge Beziehung zur Ukraine. Auf diplomatischer Ebene ist Kuba nach 2014 etwas auf Distanz gegangen, denn der Konflikt begann ja nicht erst jetzt, sondern mit der russischen Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim. Trotzdem konnte man weiterhin von guten Beziehungen sprechen, auch nach der Zeit der Kinder von Tschernobyl, erklärt der kubanische Politologe Hernandez. Nach dem Atomunfall von Tschernobyl in der Ukraine im Jahr 1986 hatten kubanische Mediziner über 26.000 Kinder Opfer der Nuklearkatastrophe in Kuba behandelt. Wenn sich die Konfrontation zwischen der NATO und Russland weiter zuspitzt, sind wir alle in Gefahr. Nicht nur die Europäer, sondern auch wir hier in Lateinamerika. Eine militärische Auseinandersetzung hat natürlich auch für Kuba schwerwiegende Folgen, denn Kuba importiert Treibstoff und Nahrungsmittel. Und das Schlimmste, was uns jetzt noch passieren kann, ist, dass die Preise steigen. Angesichts der schweren Wirtschaftskrise, den Folgen der Pandemie, kann Kuba kaum einen weiteren Schlag verkraften.
Anne Demmer über den schwierigen kubanischen Balanceakt zwischen Russland und der Ukraine. Die US-amerikanische Unterstützung mit Geld und Waffen ist für die Ukraine im Krieg gegen Russland überlebenswichtig. Und US-Präsident Joe Biden übernimmt damit die Führungsrolle im westlichen Lager. Doch diese Führung hat für den Demokraten einen innenpolitischen Preis. Die ohnehin schon hohe Inflation im Land erhält durch den Krieg einen weiteren Schub. Das ist Gift für die Beliebtheit des Präsidenten und ein Geschenk für die Opposition, die mit Genugtuung Bidens schwache Umfragewerte registriert. Schließlich stehen im Herbst Zwischenwahlen an. Deutschlandfunk-Washington-Korrespondentin Doris Simon über einen Präsidenten in Schwierigkeiten.
And now it is my honor to introduce President Joe Biden.
Wenn Joe Biden kann, wie er will, dann ist er vor Ort, irgendwo im Land, mit Leuten sprechen, seine Politik erklären. Nach Wochen im Weißen Haus wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine war Biden jetzt vor Ostern gleich zweimal unterwegs. Am Donnerstag ließ sich Biden in North Carolina im Innovationskomplex seines Schwarzen Colleges in Greensboro einen Hunderoboter zeigen, bevor er seine Pläne vorstellte zur Förderung inländischer Lieferketten und für mehr Arbeitsplätze im US-Hightech-Sektor. Zwei Tage zuvor hatte Biden die weltweit größte Ethanolproduktionsstätte in Menlo in Iowa besucht und dort vor Heuballen und Traktoren eine höhere Beimischung von Ethanol im Sprit ab dem Sommer verkündet. Wie immer hingen für die Kameras der nationalen und lokalen Fernsehsender große Schilder mit Slogans wie Building a Better America hinter Biden. Damit wirbt der US-Präsident für Investitionen in Soziales und Umwelt, für die er allerdings im US-Kongress bislang keine Zustimmung bekommen hat. Trotzdem gab sich Biden unbeirrbar zuversichtlich. Es gebe nichts, was wir nicht schaffen, sagte Biden, wenn wir es gemeinsam tun als Vereinigte Staaten von Amerika. Doch diese Zuversicht fehlt vielen Amerikanern. 8,5% Inflation, so hoch wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Dramatisch gestiegene Benzin- und Lebensmittelpreise und höhere Mieten. Da hilft es nichts, dass die Wirtschaft boomt, die Löhne gerade im unteren und mittleren Bereich kräftig angezogen haben und fast 8 Millionen Jobs neu geschaffen wurden. Den Republikanern reichte am Dienstag ein großes Plakat am Flughafen in Iowa, um zu punkten. Am Abend war es in allen Fernsehsendern zu sehen. Benzinpreise rauf um 93% seit Bidens letzten Besuch. Das war Joe, stand darauf. Nur noch 35% der befragten US-Bürger halten Bidens Wirtschaftspolitik für richtig. Seine Zustimmungswerte sanken in dieser Woche auf 38%, ein neuer Tiefstand. Gute Bewertungen bekommt der US-Präsident nur für seine Ukraine-Politik. Aber die nutzen ihm nichts mit Blick auf die Novemberwahlen, wie der Wahlforscher Charlie Cook im Radiosender NPR erläuterte.
Foreign policy in general, and unless, you know, unless we're having heavy casualties, it just doesn't weigh into voting decisions.
Wenn die USA nicht gerade schwere Verluste erlitten, habe die Außenpolitik keinen Einfluss auf Wahlentscheidungen, so Cook. Aus dem US-Kongress kann Biden keine Hilfe erwarten mit gesetzgeberischen Durchbrüchen. Die Republikaner lehnen mit wenigen Ausnahmen eine überparteiliche Zusammenarbeit ab. Deshalb liegt ein Gesetz, das die USA fit machen soll im Wettbewerb mit China, auf Eis, obwohl beide Seiten es wollen. Aber auch die eigene Partei macht es dem Präsidenten schwer.
Der liberale und der konservative Flügel haben sich über ein Sozial- und Umweltpaket tief zerstritten und die Reform zum Schutz des Wahlrechts ist ebenfalls gescheitert. Das demotiviert vor allem jüngere Wähler, Frauen und Schwarze. Sie gaben 2020 den Ausschlag für Bidens Wahlsieg. Ihre Zustimmungswerte sind überdurchschnittlich zurückgegangen. Wenn die Wähler auf den Präsidenten wegen einer Sache wütend sind, hat das Einfluss auf alles andere. Ganz egal, was der Präsident sonst vielleicht gut macht. Es bedeutet nicht viel, wenn die Wähler gleichzeitig richtig wütend sind über das, was sie am meisten interessiert oder betrifft. Und die Inflation ist wie ein tiefer Messerstich mit enormen Auswirkungen. Mit allen verfügbaren Mitteln versucht der US-Präsident, die Inflation einzudämmen. Er spricht von Putins Preiserhöhung, präsentiert Zahlen und Analysen, er gibt Millionen Barrel Öl aus den Reserven frei und macht Druck auf Unternehmen, die Situation nicht zusätzlich auszunutzen. Aber wie schnell die Preise zum Beispiel an der Tankstelle sinken, das weiß auch der Präsident nicht.
It's hard to tell, but it will come down.
Die Zeit von Bidens Milliardenvorhaben ist definitiv vorbei. Er erinnert zwar in jeder Rede an die vielen Brücken und Straßen, die nun mit dem Geld aus dem Infrastrukturpaket erneuert werden. Doch jetzt setzt der US-Präsident auf überschaubare Ziele und Vorhaben. Kleine Verbesserungen bei der Krankenversicherung, die er per Verordnung durchsetzen kann, oder mehr Lastwagen auf der Straße, um die Lieferkettenprobleme in den Griff zu bekommen. Die Aussichten, so die Novemberwahlen zu gewinnen, sind nicht gut. Trotz aller zur Schau gestellten Zuversicht.
Let's go spread the faith. Thank you very much.
Unter Joe Bidens Führung hat der Westen die Reihen fest geschlossen, doch innenpolitisch geht der Demokrat schwierigen Zeiten entgegen. Sie hörten einen Beitrag von Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon aus Washington. Mehr als 5 Jahre hatten die beiden Regierungen verhandelt. Dann lag im Mai 2021 ein Abkommen zwischen Deutschland und Namibia auf dem Tisch. Rund 1,1 Milliarden Euro aus Deutschland sollen in den kommenden 30 Jahren in Versöhnungs-, Entwicklungs- und Wiederaufbauprojekte in Namibia fließen. Als späte Reaktion für den von deutschen Soldaten begangenen Völkermord an den Herero und Nama. Außenminister Heiko Maas sprach nach der Einigung auf das Abkommen von einem historischen Schritt.
Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Angedenken an die Opfer zu finden. Und dazu gehört, dass wir die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten aus der Zeit von 1904 bis 1908 ganz klar benennen. Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord.
Der damalige Außenminister Heiko Maas im Mai 2021. Das Abkommen, das der Minister damals lobte, sollte schon längst ratifiziert sein. Doch im namibischen Parlament findet sich bislang dafür keine Mehrheit. Im Gegenteil, die Unzufriedenheit über den Vertrag wächst, wie Jana Gent berichtet.
Es sind offene Wunden, die in Namibia noch heute zu spüren sind, fast 120 Jahre nach dem Völkermord. Nandi Masengo ist Chef der Over-Herero-Völkermordstiftung. Wenn er über das Aussöhnungsabkommen mit Deutschland spricht, klingt das ganz sicher nicht nach Versöhnung. Wir lehnen das vollständig ab, denn es ging nicht um uns. Wir haben das nicht verhandelt. Wir sagen, alles, was in unserem Namen, aber ohne uns ausgehandelt wurde, geht gegen uns. Das lehnen wir ab. Lange konnten Herero und Nama das Angebot über die deutsche Wiedergutmachung sacken lassen. Auch im Parlament in der Hauptstadt Windhoek gab es zahlreiche, hitzige Debatten darüber. Ratifiziert ist das Abkommen bis heute nicht. Das sieht Laidlaw Peringanda als Erfolg an. Er leitet die namibische Gesellschaft für Völkermord.
Es ist doch so, dass Nama und Herero wegen des Völkermords eine Minderheit sind. Diejenigen, die Ovambo sprechen, kontrollieren die ganze Regierung. Wenn etwas entschieden wird, können wir nicht mitreden. Wir sind Bürger zweiter Klasse in unserem eigenen Land. Die Ovambo sind tatsächlich die zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe in Namibia. Auch im Parlament geben sie den Ton an. Die Nama und Herero sagen, bei den jahrelangen Verhandlungen mit Deutschland über das Aussöhnungsabkommen seien sie nicht vertreten worden durch die wenigen Abgesandten, die der namibischen Regierung zur Seite standen. Die 1,1 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe, die Deutschland angeboten hatte, verteilt über 30 Jahre, weist auch Gaob Keith PSM Cooper von sich, der Vorsitzende der Vereinigung der traditionellen Nama-Führer.
Our demands can never be overemphasized.
Unser Anliegen kann niemals deutlich genug hervorgehoben werden. Kein Geldbetrag wird dem Verlust von Menschenleben gerecht, dem Verlust von Vieh und Eigentum der Herero und Nama. Was uns Deutschland angeboten hat, ist einfach nur ein Witz. Wir hoffen, dass die neue Koalitionsregierung die Verhandlungen wieder aufnimmt und ganz von vorn beginnt. Morde und Hinrichtungen, Versklavungen und Konzentrationslager. Alles hat es gegeben unter den kaiserlichen Truppen im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Die Nachfahren einiger Täter leben noch in Namibia. Deshalb fordert Ledlo Peringanda von der Gesellschaft für Völkermord nicht nur neue Verhandlungen, sondern eine ganz neue Herangehensweise. Es muss neu verhandelt werden und daran müssen auch die deutschsprachigen Namibier beteiligt werden, genauso wie die betroffenen Opfergruppen. Es ist eine angespannte Stimmung, speziell unter denen, die kein Grundstück besitzen. Land nahmen sich die deutschen Truppen vor mehr als 100 Jahren auch und dieses wurde seitdem vererbt oder verkauft. Die Nachfahren derjenigen, in deren ursprünglichem Besitz es einst war, hoffen weiter auf einen Neustart im Streit um den Genozid. Paul Thomas vom Fachausschuss des Völkermords an den Nama spricht für alle. Seine Hoffnungen ruhen auf der grünen Politikerin Annalena Baerbock.
Wir haben einen Brief an die neue Bundesaußenministerin geschrieben, dass wir bereit und willens sind, mit ihr über Verhandlungen und Reparationen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, im Moment sind die Ukraine und Russland wichtiger. Wir hoffen aber, dass sie sich, wenn der Krieg vorbei ist, mit unserem Brief beschäftigt. Alles zurück auf Anfang. Das ist der Wunsch der Herero und Nama. Die Fragen rund um den Völkermord bleiben weiterhin unbeantwortet.
Das Aussöhnungsabkommen mit Namibia steckt bis auf Weiteres in der politischen Sackgasse, Jana Gent berichtete. Hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch schöne Osterfeiertage.